NDR Info. Echo des Tages.
Schönen guten Abend. Und das sind heute die Themen. Spionageaffäre. Was kommt nach der Ausweisung des US-Geheimdienstvertreters? Wir berichten und kommentieren. Abgesegnet. Der Mindestlohn ist jetzt auch im Bundesrat beschlossene Sache. Und Gerüchte um Verkauf. Was wird aus Karstadt? Das und mehr jetzt hier im Echo des Tages. Ich bin Anna Osius. Schön, dass Sie dabei sind. Ja, das Entsetzen ist groß im politischen Berlin seit Bekanntwerden der neuesten Doppelagentenaffäre von BND und CIA. Gestern hat die Bundesregierung ja reagiert und den obersten US-Geheimdienstrepräsentanten aufgefordert, unverzüglich das Land zu verlassen. Heute hat sich Außenminister Steinmeier zu den angeknacksten transatlantischen Beziehungen geäußert. Er forderte Respekt von den USA. Aus Berlin, Kerstin Steinbrecher.
Es war eine nüchterne, wenn auch kraftvolle Botschaft, die Außenminister Frank-Walter Steinmeier heute nochmals über den Atlantik schickte.
Unsere Entscheidung, den hiesigen Vertreter der US-Geheimdienste aufzufordern, Deutschland zu verlassen, ist die richtige Entscheidung, ein notwendiger Schritt und eine angemessene Reaktion auf den Bruch von Vertrauen, den es gegeben hat.
Eine Aufforderung, präzisierte Steinmeier Sprecher Schäfer wenig später, die nicht mit einer Bitte zu verwechseln sei.
Also eine Bitte ist im Grunde für jemanden im Auswärtigen Amt jedenfalls ein klarer Marschbefehl.
Dieser Marschbefehl war auf der anderen Seite des Atlantiks aber zumindest oberflächlich gelassen zur Kenntnis genommen worden. Eine direkte Kontaktaufnahme zwischen Präsident Obama und der Bundeskanzlerin, Fehlanzeige, so Steffen Seibert.
Nein, es hat kein Telefonat der Bundeskanzlerin mit Washington gegeben. Es ist auch derzeit keines geplant, aber Sie wissen, dass die Bundeskanzlerin und der amerikanische Präsident ja in gutem Kontakt miteinander stehen.
Dass die Amerikaner sich von den jüngsten Entwicklungen nicht aus der Ruhe bringen lassen, hat vielleicht auch damit zu tun, dass sie wissen, sie werden trotz allem gebraucht. Und so sah sich auch der Außenminister, der eine geplante Reise nach Washington für die kommende Woche zwar abgesagt hatte, genötigt, das Ausrufezeichen, das in seinen Worten mitgeklungen hatte, schon rasch zu relativieren. Man erwarte eine Partnerschaft mit den USA, die sich auf Vertrauen gründe und wolle weiter einen offenen Meinungsaustausch pflegen, der, wie bisher auch, vor schwierigen Fragen nicht Halt mache, so Steinmeier. Allerdings, mit Blick auf die momentanen Krisenherde Iran, Ukraine, Afghanistan, zeige sich auch, ohne die USA seien diese Krisen kaum zu lösen.
Es wäre eine Illusion zu glauben, dass eine Entschärfung der Konflikte wie auch die Erarbeitung von politischen Lösungen ohne enge Zusammenarbeit mit den USA gelingen könnte.
Steinmeier ging in seinen Äußerungen nicht explizit auf Berichte ein. Das Kanzleramt habe eine Art Eiszeit auf Ebene der deutschen und US-amerikanischen Geheimdienste verordnet. Regierungssprecher Steffen Seibert dagegen wies das am Mittag zurück.
Ich kann solche Berichte nicht bestätigen.
Trotzdem, der Druck auf Angela Merkel wächst, den USA stärker die Stirn zu bieten. Stefan Liebig für Die Linke im Auswärtigen Ausschuss des Bundestages und derzeit selbst in Washington forderte:
Entweder man hält sich an Recht und Gesetz oder die Zusammenarbeit zwischen den Geheimdiensten muss beendet werden.
FDP-Chef Christian Lindner warf der Regierung Hilflosigkeit vor und verlangte mehr Befugnisse für das parlamentarische Kontrollgremium. Außerdem sollte das geplante Freihandelsabkommen an ein neues Datenschutzabkommen mit den USA gekoppelt werden.
Nur wenn die Vereinigten Staaten eine unsentimentale Antwort auf ihre nachrichtendienstliche Tätigkeit erfahren, werden sie darüber nachdenken, auch ihre Strategie zu verändern.
Bislang setzt die Regierung aber auf Diplomatie statt Konfrontation. Vor dem am Wochenende geplanten Treffen mit seinem amerikanischen Amtskollegen John Kerry sagte Steinmeier, Deutschland sei bereit, seine Partnerschaft und seine Freundschaft zu den USA auf ehrlicher Grundlage neu zu beleben. Und das werde auch die Botschaft sein, wenn er Kerry am Wochenende in Wien zu Gesprächen treffe.
Aus Berlin berichtete Kerstin Steinbrecher. Und gerade wurde bekannt, dass die beiden Fälle von BND-Doppelagenten offenbar in unmittelbarem Zusammenhang stehen. Das haben Recherchen von WDR, NDR und Süddeutscher Zeitung ergeben. Kerstin Mügge berichtet.
Jahrelang suchte der Bundesverfassungsschutz nach Beweisen gegen den Verdächtigen im Bundesverteidigungsministerium. Erst dabei stieß die Behörde auf den Fall des mutmaßlichen Spions beim BND. Seit 2010 hatte der Verfassungsschutz den damaligen Diplomaten und heutigen Beamten im Verteidigungsministerium im Visier. In diesem Jahr soll sich der Verfassungsschutz dann routinemäßig beim Bundesnachrichtendienst über den Deutschen erkundigt haben. Den Informationen von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung zufolge landete diese Anfrage auch auf dem Schreibtisch des BND Mitarbeiters Markus R. Der bot sich daraufhin dem russischen Generalkonsulat als Zuträger an. in einer Mail, die der Bundesverfassungsschutz abfing, im Anhang die Anfrage zu dem mutmaßlichen Spion im Verteidigungsministerium. Vor einer Woche wurde Markus Erdan festgenommen und gestand überraschend Spionage für den amerikanischen Auslandsgeheimdienst CIA. Die Beweislage gegen den Verdächtigen aus dem Ministerium ist hingegen weniger eindeutig. Bislang haben die Behörden bei ihm kein belastendes Material gefunden.
Tja, hierzulande ist die Aufregung groß, was die Doppelagentenaffäre betrifft. Die Behörden ermitteln. Doch in den USA hat das Thema bislang eigentlich keine große Rolle gespielt. So richtig haben die Amerikaner nicht verstanden, worüber sich die Deutschen da so aufregen. Das ist jetzt anders. Seit der Ausweisung des US-Repräsentanten gibt es in Washington eine empört kontroverse Debatte. Ist der Warnschuss also angekommen? Aus Washington kommentiert Martin Ganselmeier.
Die Ausweisung des amerikanischen Top-Geheimdienstlers war eine längst überfällige Maßnahme. Die Bundeskanzlerin hat lange geduldig auf Antworten aus Washington gewartet und so gut wie nichts bekommen. Irgendwann reicht es. In der amerikanischen Mediendemokratie reagieren Politiker nur dann, wenn sie Handlungsdruck verspüren. Deshalb sind symbolische Warnschüsse manchmal unvermeidlich. Offiziell schweigt die US-Regierung immer noch, doch hinter den Kulissen wird heftig zwischen Weißem Haus und den Geheimdiensten gestritten. Noch wichtiger vielleicht, auch die Außen- und Sicherheitspolitiker im US-Kongress sind jetzt alarmiert. Und endlich berichten auch die US-Medien, dass es überhaupt Empörung in Deutschland über die amerikanische Spionage gibt. Die meisten Amerikaner wissen bislang noch gar nicht, dass ihr Image in Deutschland dramatisch schlechter geworden ist. Die Bundeskanzlerin genießt in den USA einen hohen Vertrauensvorschuss. Wenn sie zu einer solch ungewöhnlichen Maßnahme greift, so der Tenor vieler Reaktionen in den USA, dann muss es die US-Regierung richtig verbaselt haben. Dennoch sollte man sich in Deutschland keine Illusionen machen. Die Supermacht USA wird nicht komplett auf Spionage verzichten. Ein No-Spy-Abkommen ist weiter illusorisch. Möglich wäre aber eine Vereinbarung, in der Washington zusichert, nicht mehr wie im Kalten Krieg Agenten anzuheuern, um die Bundesregierung zu bespitzeln. Am eigentlichen Problem wird dies jedoch nichts ändern. Nach dem 11. September sind die US-Geheimdienste zu einem gigantischen Apparat angewachsen, der sich längst verselbstständigt hat. US-Präsident Obama wurde von der CIA nicht einmal vorgewarnt, dass der Doppelagent in Deutschland auffliegen könnte. Obamas Cyberdialog mit Deutschland hat jetzt den schalen Beigeschmack einer Beruhigungspille. Wenn ihm dieser Dialog mit einem seiner engsten Bündnispartner ernst ist, muss er seinen Geheimdiensten dringend klare politische Richtlinien vorgeben. Keine dumme Spionage mehr, die kaum Erkenntnisse bringt, aber erheblichen Schaden anrichtet. Merkels Warnschuss ist in Washington angekommen, aber Deutschland sollte jetzt auch nicht überziehen. Mit einem Aussetzen oder gar einem Abbruch der Verhandlungen um ein Freihandelsabkommen würde sich Deutschland selbst am meisten schaden. Denn kein Land kann von einer transatlantischen Freihandelszone mehr profitieren als Deutschland.
Ein Kommentar von Martin Ganselmeier für das Echo des Tages auf WDR5 und NDR Info. Jetzt ist der endgültig beschlossene Sache. Der Mindestlohn kommt, denn heute hat der Bundesrat zugestimmt. Ab kommendem Jahr müssen Arbeitnehmer mindestens 8,50 Euro die Stunde bekommen. Weitere Themen auf der letzten Sitzung vor der Sommerpause waren die EEG-Reform und die Reform der Lebensversicherung.
Schaut man auf das Ergebnis, dann hat der Bundesrat heute nur das vollzogen, was der Großen Koalition am Herzen liegt. Zustimmung zum Mindestlohn, zur EEG-Novelle, EEG steht für das Erneuerbare Energiengesetz, und zur Lebensversicherungsreform. Zum Auftakt wollte Thüringens Landeschefin Christine Lieberknecht es allen recht machen, als sie sagte:
Es weht also durchaus ein solcher Hauch von Geschichte auch in diesem Hohen Haus, meine ich, wenn wir gleich mit übergroßer Mehrheit der Länder ebenfalls diesem Gesetz zustimmen werden.
Doch das Pathos aus Mindestlohn und Geschichte wäre eher im Raum verhallt, wenn da nicht noch Brandenburgs linker Finanzminister Helmut Markow gewesen wäre. Der hielt dagegen.
Ich habe den Hauch der Historie nicht gespürt, weil über 20 Mitgliedsländer der Europäischen Union die es schon längst haben. Das ist politische Normalität.
Im Übrigen hat ja die Linke den Mindestlohn allein bei uns erfunden, sagen deren Vertreter derzeit ständig, wenn es darum geht. Brandenburgs Finanzminister Markow machte da heute auch keine Ausnahme. Und er kritisierte den Gesetzestext.
Wir haben an den Sozialgerichten eine unheimlich anwachsende Zahl von Verfahren, weil die Gesetzgebung nicht eindeutig definierte Begriffe zugelassen hat. Und die Gerichte, und das ist dann Ländersache, werden als Reparaturbrigaden für eine nicht exakte bundesrepublikanische Gesetzgebung benutzt.
Das genau fürchtet Markow beim Mindestlohngesetz. Ähnlich kontrovers wie beim Mindestlohn verlief die Aussprache zum Erneuerbaren Energiengesetz. Hier tun sich weithin bekannte Gräben auf zwischen Regierung und Opposition. Der Quasi-Konsens im Bundesrat lautet, der Strompreis darf für die Verbraucher nicht weiter unmäßig steigen. Trotzdem werden energieintensive Industrien weiter maßvoll bei der Umlage privilegiert oder verschont. Es gibt gute Gründe, diese Politik so zu rechtfertigen, meint Bayerns CSU-Bundesratsministerin Christine Haderthauer.
Dem Arbeitnehmer hilft es nichts, wenn seine Stromrechnung zwar moderater ausfällt, aber sein Arbeitsplatz verloren geht, weil sein Arbeitgeber wegen der hohen Strompreise mit der internationalen Konkurrenz nicht mithalten kann.
Ähnlich fürsorglich und als Meisterstück des Verbraucherschutzes feiert die Regierung die Reform des Lebensversicherungsgesetzes. Der Bundesrat trägt es mit. Verbraucherschützer kritisieren das Gesetz. Kunden würden auch jetzt nicht erfahren, wie viel ihre Versicherung kostet und welche Auszahlungssumme nach vielleicht 30 Jahren herauskommt.
Marita Knipper berichtete. Die Lage im Nahen Osten ist weiter angespannt. Die israelische Armee hat den Gazastreifen heute erneut massiv unter Beschuss genommen. Die radikal-islamische Hamas jagt unterdessen weiter Raketen Richtung Israel. Eine Waffenruhe auf beiden Seiten ist nicht in Sicht. Aus Tel Aviv, Tim Aßmann.
Vielerorts in Israel heulten wieder die Sirenen und warnten die Menschen vor den Raketen. Mehr als 500 feuerten militante Palästinenser seit Beginn des aktuellen Konfliktes ab. Im Gazastreifen gibt es keine Luftschutzsirenen. Wenn es sie gäbe, würden sie wohl durchgehend heulen. Im Schnitt alle 4 bis 5 Minuten griff die israelische Armee in dem abgeriegelten Küstenstreifen ein Ziel an. Insgesamt rund 1100 Mal in den vergangenen 4 Tagen. Adnan Abu Hasna, ein Mitarbeiter der Vereinten Nationen im Gazastreifen, berichtet dem israelischen Rundfunk vom Alltag der Menschen dort. Die Situation ist sehr schwer. Die israelischen Jets und Hubschrauber sind die ganze Zeit am Himmel. Die Leute schlafen nachts nicht. Niemand weiß, wo angegriffen wird. Die Folgen der Attacken sind für die 1,8 Millionen Menschen im Gazastreifen verheerend. Rund 100 starben bisher, gab die zuständige Gesundheitsbehörde nun bekannt. Ein Viertel der Opfer waren Kinder und Jugendliche. Das jüngste Opfer dieser neuen Eskalation in einem alten Konflikt wurde nur 1 Jahr alt. Mehr als die Hälfte aller Todesopfer waren nach Angaben der Vereinten Nationen Zivilisten. Fast 700 Palästinenser wurden bisher verletzt, rund 300 Häuser zerstört. Es ist ein blutiger Schlagabtausch und ein Ende ist nicht in Sicht. Hamas spricht in martialischer Rhetorik davon, auf keinen Fall aufzugeben und den Beschuss Israels noch zu verstärken. Die Regierung in Jerusalem wiederum hat angekündigt, die sogenannte offensive Schutzrand auszuweiten, womit ein Einmarsch von Bodentruppen in den Gazastreifen gemeint sein könnte. Ein mögliches Szenario ist dabei, dass die Truppen versuchen, mit gezielten Aktionen die militärische Infrastruktur der Hamas und anderer Gruppen zu zerstören. Yitzhak Aharonowitsch ist Israels Minister für innere Sicherheit. Wenn wir reingehen müssen, dann werden wir das tun. Wenn wir von Haus zu Haus und von Moschee zu Moschee gehen müssen, dann werden wir auch das tun. Sie verstecken die Raketen dort, sie benutzen die Bevölkerung als Schutzschilde. Die Raketen befinden sich unter Moscheen und unter Wohnhäusern. Israel hat starke Heeresverbände mit Kampfpanzern im Grenzgebiet zusammengezogen, aber noch haben sie keinen Marschbefehl. Israels Regierung würde den Einsatz von Bodentruppen und die damit verbundenen unkalkulierbaren Risiken offenbar gerne vermeiden. Von einer Waffenruhe sind die Konfliktparteien aber weit entfernt. Das sieht auch Tony Blair so. Der Sondergesandte des Nahostquartetts klingt frustriert. Ich bin sehr besorgt. Es gibt rund 100 Tote in Gaza, die meisten Zivilisten. Und Israels Bevölkerung wird weiter mit Raketen beschossen. Wir rufen zu Zurückhaltung und Entspannung auf. Aber ich fürchte, die Lage eskaliert eher, als dass sie deeskaliert. Ein möglicher Vermittler hat vorerst entnervt abgewunken. Das ägyptische Außenministerium erklärte, man habe mit beiden Seiten gesprochen, um ein Ende der Gewalt zu erreichen. Sei aber an der Sturheit der Beteiligten gescheitert.
Und wir schauen auf eine weitere Konfliktregion in der Ostukraine. Sind bei einem Angriff pro-russischer Separatisten auf Regierungskräfte mehr als 20 Soldaten ums Leben gekommen. Insgesamt entspannt sich die Lage entlang der gesamten Grenze immer noch nicht. Horst Kläuser berichtet.
Auch wenn nach der überraschenden Befreiung etlicher ostukrainischer Städte wie Slowjansk und Kramatorsk schwere Gefechte ausgeblieben sind, ist die Lage entlang der russisch-ukrainischen Grenze alles andere als entspannt. Russland beklagt, auf seinem Territorium seien Artilleriegeschosse niedergegangen. Grenzer hätten Kellerräume aufsuchen müssen. Der Sprecher der ukrainischen Antiterroroperation Lysenko wirft den prorussischen Rebellen das Gleiche vor. Am letzten Tag beschossen die illegalen Militärtruppen 6-mal die Straßensperren und Einrichtungen der ukrainischen Streitkräfte. Die Situation an der russisch-ukrainischen Grenze bleibt angespannt. Die Terroristen setzen ihren Ansturm und den Beschuss der Checkpoints entlang der Grenze fort. Bei den Gefechten sind gestern 3 Militärangehörige ums Leben gekommen, 4 wurden verletzt. Bei Luhansk sei die Grenze über 70 bis 80 Kilometer lang nicht gesichert. Dort könnten weitgehend ungehindert Transporte mit Waffen und Kämpfern aus Russland die Grenze passieren. Während die Bevölkerung in Slowjansk, in der teilweise erheblich zerstörten Stadt, nur mühsam die Rückkehr in den Alltag versucht, wird das Ausmaß der Folgen der Besetzung deutlich. Kein Trinkwasser, wenig Elektrizität, keine Gasversorgung. Zahlreiche Wohnhäuser sind bis zur Unbewohnbarkeit beschädigt, Krankenhäuser und öffentliche Gebäude auch. Vor allem ältere und gebrechliche Menschen blieben zurück, stehen nun für einen Laib Brot und ein paar Plastikflaschen Wasser an den Pritschen der Militär-Lkw-Schlange. Der selbsternannte Militärbefehlshaber der Region, der frühere russische Geheimdienstoffizier Igor Strelkov, hatte die strategisch wichtig gelegene Stadt Slowjansk aufgegeben, nachdem die erhofften Militärunterstützungen von Russland ausblieben. Man setzte sich mit zahlreichen Fahrzeugen, auch Panzern und motorisierten Geschützen ab und will nun die Millionenstadt Donetsk einnehmen und halten. Strelkov, ein brutal vorgehender Machtmensch, bedauert, dass die Stadt noch nicht hinreichend kriegsbereit sei. Was die Stimmung und das Gemüt der Bürger betrifft, kann man leider feststellen, dass die Bewohner von Donetsk weiter ihr friedliches Leben leben. Sie stellen sich nicht vor oder sie wollen es nicht glauben, dass der Feind, also die ukrainischen Vergeltungstruppen, massives Artilleriefeuer und Luftangriffe auf bewohnte Stadtviertel starten könnten. Genau das hat Präsident Poroschenko jedoch ausgeschlossen. Die prorussischen Separatisten hoffen auf kremltreue Machtstrukturen in Russland. Doch zerstritten sich die bisweilen verfeindeten Gruppierungen der Rebellen und bezeichnen sich untereinander als Verräter. Strelkov scheint aus den Streitigkeiten als starker Mann hervorzugehen. Er strebt nach Ansicht vieler Beobachter eine harte Militärherrschaft in der Ostukraine an und sieht als mittelfristiges Ziel auch die Einnahme Kiews. Um zu diesem Ziel zu gelangen, will er Straßen und Brücken verminen und verstärkt freiwillige Kämpfer anwerben, die dort durchaus ansehnliche Summen von 350 bis 550 Euro Sold verdienen sollen.
Aus Moskau war das ein Bericht von Horst Kloiser. Sie hören das Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Die Warenhauskette Karstadt kommt nicht aus den Schlagzeilen. Erst kündigt Anfang der Woche überraschend die eigentlich noch neue Chefin Eva-Lotta Schüstedt nach nur 4 Monaten ihren Job. Und nach diesem Schock jetzt die nächste Hiobsbotschaft. Medienberichten zufolge will Karstadt-Eigentümer Berggruen die Warenhauskette wieder verkaufen. Jörg Marksteiner berichtet.
Bei den Mitarbeitern schlug die Meldung heute ein wie eine Bombe. Bei mir steht das Telefon nicht mehr still, sagte eine Betriebsrätin. Alle seien total verunsichert. Wieder einmal. Und das am Ende einer Woche, wie sie die 17.000 Karstadt-Beschäftigten schon lange nicht mehr erlebt haben. Erst am Montag hatte völlig überraschend die als Hoffnungsträgerin geltende Chefin nach nicht einmal 5 Monaten aufgegeben. Die Mitarbeiter waren geschockt, denn sie hatte ungewöhnlich deutlich anklingen lassen, dass sie für die Sanierung keine Basis mehr sieht und damit auch Karstadt-Eigentümer Nicolas Berggruen angegriffen, dessen Verhalten längst auch viele Betriebsräte kritisieren.
Ich war seinerzeit auch in Berlin dabei, wo Berggruen geworben hat, diese Firma zu übernehmen. Ich habe auch meine Stimme dafür gegeben. Im Nachhinein hat sich dieser Investor nicht als Investor herausgestellt, sondern er hat nicht investiert.
Ob der 2010 bei seinem Einstieg als Retter gefeierte Milliardär nun sogar seinen Abschied plant und die 83 Filialen an die österreichische Signa-Gruppe um Immobilienspezialist René Benko verkauft, dafür gab es heute keine Bestätigung. Signa sprach auf Anfrage von Spekulationen, zu denen man keine Stellung nehme. Und auch in der Berliner Vertretung von Karstadt-Eigentümer Berggruen hieß es kein Kommentar. Die Gewerkschaften sind nicht eingeweiht, aber alarmiert.
Sollten sich Medienberichte bestätigen, dass Herr Benko die Mehrheit an Karstadt übernimmt, dann ist er gefordert, ein Zukunftskonzept vorzulegen,
sagte Verdi-Bundesvorstand Stefanie Nutzenberger.
Die Beschäftigten von Karstadt haben in den letzten Jahren bereits auf rund 700 Millionen Euro an Löhnen und Gehältern verzichtet. Sie haben damit einen entscheidenden Beitrag geleistet dass Karstadt heute noch in den Innenstädten präsent ist.
Ob es überhaupt zu diesem Deal kommt, ist aber völlig unklar. Zwar kennen sich Berggruen und Benko gut, denn sie haben bereits miteinander Geschäfte gemacht. Erst im Herbst vergangenen Jahres übernahmen die Österreicher die Mehrheit an den als profitabel geltenden Sparten, nämlich den Sportfilialen und die drei Edelkaufhäuser in Berlin, Hamburg und München. Außerdem gehören ihnen 20 Kaufhausimmobilien. Schon länger gibt es nie dementierte Gerüchte, wonach Signa für nur einen Euro auch 70% an Karstadt übernehmen kann.
Nur hat Herr Benko bisher davon Abstand genommen, diese Option zu ziehen,
sagte Handelswissenschaftler Professor Thomas Röb von der Fachhochschule Bonn-Rhein-Sieg in einer ersten Einschätzung. Er glaubt nicht, dass Benko das verlustreiche Warenhausgeschäft kauft.
Weil wohl, meine Einschätzung, die wirtschaftlichen Schwierigkeiten bei Karstadt so waren und auch noch sind, dass er sich mit der Lösung dieser Schwierigkeiten nicht beschäftigen wollte.
In der Immobilienszene gibt es aber auch andere Stimmen, wonach eine Übernahme durchaus Sinn ergebe. Wenn nämlich Grundstücke und Filialbetrieb in einer Hand liegen, so die Überlegung, dann ließen sich Mietverträge leichter auflösen, der Betrieb als Karstadt-Filiale aufgeben und einzelne freigewordene Standorte dann lukrativ als Shoppingcenter vermarkten. Allerdings, da sind sich alle einig, würde ein solches Vorgehen wohl auf den erbitterten Widerstand der Gewerkschaft stoßen. Noch sind das alles ohnehin nur Spekulationen, sicher ist nur eins. Den Mitarbeitern bei Karstadt stehen wohl weiter unruhige Zeiten bevor.
Aus Essen berichtete Jörg Marksteiner. Die Kölner Katholiken haben jetzt offiziell einen neuen Oberhirten. Papst Franziskus hat heute Kardinal Wölki zum neuen Erzbischof von Köln ernannt. Zur Feier des Tages hat der dicke Pitter, die wichtigste Glocke im Kölner Dom, heute Mittag minutenlang geläutet. Wölki kehrt mit seinem neuen Amt in seine Geburtsstadt zurück. Ein echter Kölner, wenn auch rechtsrheinisch geboren, wie der Dompropst Norbert Feldhoff heute Mittag im Dom verkündete.
Mit großer Freude geben wir bekannt, dass Papst Franziskus nach der Wahl durch das Domkapitel heute den bisherigen Erzbischof von Berlin, Rainer Maria Kardinal Wölki, zum Erzbischof von Köln ernannt hat.
Daraufhin großer Applaus im Kölner Dom. Für Wölki wird der Wechsel nach Köln nicht einfach, sagt der 57-Jährige selbst.
Ich bin mir auf der einen Seite der großen Ehre bewusst und auch der damit verbundenen Verantwortung. Aber ich möchte auch nicht verhehlen, dass ich wirklich schweren Herzens weggehe von Berlin, weil mir dieses Bistum mit seinen Menschen in diesen 3 Jahren wirklich ans Herz gewachsen ist. Berlin ist mir wirklich zu einer zweiten Heimat geworden. Und ich bin hier sehr, sehr gerne Erzbischof gewesen.
Die Reaktionen auf Rainer Maria Kardinal Wölki sind in Köln durchweg positiv. Sowohl von Seiten der Politik als auch von der Kirche selbst. Aber vor allem die Kölner freuen sich auf den neuen Erzbischof und seine Rückkehr an den Rhein. Wölki war von seiner Wahl überrascht, so Dompropst Norbert Feldhoff.
Er war sprachlos. Wörtlich. Ich habe selber dieses Telefonat nicht geführt, sondern der Diözesanadministrator stand aber direkt daneben und der sagte, dass du bist eben gewählt worden. Und dann war also eine wirklich ganz, ganz lange Pause. Es kam überhaupt keine Reaktion.
Daraufhin soll Wölki die ganze Nacht nicht geschlafen haben, so Feldhoff. Während man sich in Köln freut, herrscht Bedauern in Berlin. Für Alois Glück, dem Präsidenten des Zentralkomitees der deutschen Katholiken, sei der rasche Weggang Wölkis ein schmerzliches Kapitel. Auch der Berliner CDU-Chef Frank Henkel bedauert den Weggang. Für ihn hinterlasse Wölki eine Lücke. Denn für seine offene Art wird er dort geschätzt. Der 57-jährige Wölki ist gebürtiger Kölner und kommt aus einfachen Verhältnissen. Nach seinem Studium in Bonn und Freiburg folgte der rasche Aufstieg in der katholischen Kirche. 1990 wurde er persönlicher Sekretär von Kardinal Meißner, den er jetzt als Erzbischof beerbt. 2003 wurde er Kölner Domkapitular. 8 Jahre später erfolgte seine überraschende Ernennung zum Erzbischof von Berlin. Aus seiner Kölner Zeit kennen ihn hier viele noch persönlich.
Aus Köln berichtete Göster Neumann. Und wir gehen nochmal ins politische Berlin. Die Pkw-Mautpläne von Verkehrsminister Dobrindt werden ja von durchaus vielen Seiten kritisiert, seit Dobrindt sie Anfang der Woche vorgestellt hat. Heute war Verkehrsministerkonferenz und auch die Länder wollen natürlich ein Wörtchen mitreden. Aus Berlin, Carsten Schabowski.
Top-Thema beim Treffen, die geplante Maut für Autofahrer aus dem Ausland. Die Länder wollen von Verkehrsminister Dobrindt, CSU, mehr Infos. Bis dahin sei weiterhin unklar, ob der Plan überhaupt EU-kompatibel ist. Außerdem sei fraglich, ob Kosten und Nutzen im richtigen Verhältnis stehen. Auch heute wurde die Forderung wiederholt, die Lkw-Maut lieber massiv auszuweiten, denn Lastkraftwagen machen die Straßen am meisten kaputt, so Schleswig-Holsteins Verkehrsminister Mayer, SPD. Anderes Thema, der Regionalverkehr. Millionen Pendler nutzen Busse und Regionalzüge jeden Tag. Finanziert wird dieser Nahverkehr vor allem durch Zuschüsse des Bundes an die Länder. Die wollen nun mehr Geld. Konkret, die Regionalisierungsmittel müssten von gut 7 auf mindestens gut 8 Milliarden Euro erhöht werden. Die Länder wollen eine Neuregelung, die bis 2030 läuft. Begründung, die Kosten sind gestiegen, zum Beispiel für Personal und Energie. Wenn es das bloß nicht gibt, dann stünden viele schon geplante und nötige Strecken vor dem Aus. Verkehrsminister Dobrindt verwies auf ein Gegengutachten des Bundes. Danach sei tendenziell weniger Geld für den Nahverkehr nötig als nun gefordert.
Und wir kommen zum Sport hier im Echo des Tages und damit zu Martina Knief in Rio. Frau Knief, in 2 Tagen wird es ernst, dann ist das WMN-Spiel. Sind denn die deutschen Jungs in guter Verfassung?
Ja, die sind in guter Verfassung. Also heute merkte man richtig bei der abschließenden Pressekonferenz in ihrem Stammquartier in Santo André, dass die Vorfreude enorm groß ist. Und Philipp Lahm, der Kapitän, sagte, wir wollen einfach Weltmeister werden. Also Optimismus und Vorfreude sind derzeit riesengroß auf das womöglich größte Fußballspiel der eigenen Karriere. Ich denke mal, dass die Anspannung dann später kommt. Die Mannschaft wird am Abend Ortszeit noch nach Rio de Janeiro fliegen. Das sind etwa 1,5 Stunden Flug und dann wird die Anspannung kommen. Ich denke mal, wer vor so einem großen Fußballspiel dann nicht angespannt ist, der hat auch irgendetwas falsch gemacht.
Also das geliebte Campo de Bahia musste heute verlassen werden, nach 5 Wochen, glaube ich, ne?
Genau, die Koffer sind gepackt, die LKWs beladen, das muss ja alles mit einer kleinen Fähre dann auf die andere Uferseite gebracht werden. Das Campo Bahia haben sie lieb gewonnen, das haben die Spieler auch nochmal betont heute, Thomas Müller und Philipp Lahm und der Teammanager Oliver Bierhoff ebenso. Dort hat er sich gebildet, der Teamgeist, der schon in der Anfangsphase der Vorbereitung spürbar war und der die Mannschaft bis ins Finale getragen hat. Jetzt kommt er mit nach Rio und trägt dann die Mannschaft hoffentlich auch noch zum Weltmeistertitel.
Wie sieht das denn bei den Argentiniern aus? Wird da noch eifrig trainiert, um so eine Schlappe wie die der Brasilianer zu verhindern?
Ja, die haben heute ebenso trainiert wie die deutsche Mannschaft, sehr geheim. Aber bei den Argentiniern hat Angel Di Maria, dieser hagere Mittelfeldspieler von Real Madrid, der im Halbfinale gegen die Niederländer verletzt zuschauen musste, wieder trainiert. Es hieß ja, er kann nicht mehr spielen wegen seiner Muskelverletzung. Jetzt könnte er eventuell den Argentiniern doch noch eine große Hilfe sein. Das sind natürlich taktische Geplänkel da im Vorfeld eines großen Turniers beziehungsweise des größten Spieles eines Turniers. Man will ja den Gegnern nicht gerade in Sicherheit wiegen.
Hat sich die Stimmung bei der Fußball-WM eigentlich verändert, seit Brasilien nicht mehr dabei ist? Spürt man sowas wie Enttäuschung oder vielleicht sogar auch Wut auf die Deutschen? Was spüren Sie da?
Also Enttäuschung eher. Wut will ich gar nicht mal sagen. Schon gar nicht auf die deutsche Mannschaft, eher auf die eigene Mannschaft. Irgendwie hat hier pünktlich der Regen eingesetzt in Rio de Janeiro. Man kann kaum noch vor die Tür gehen, weil es wie aus Eimern schüttet. Das Wasser steht teilweise auf den Straßen. Also das schöne Strandflair, was kennzeichnend ist für Rio de Janeiro, versinkt derzeit auch im Regen. Deswegen sieht man gar keinen mehr auf der Straße. Man hat irgendwie das Gefühl, das gehört zusammen. Aber mit den Brasilianern, mit denen wir so sprechen, den Tag über, die sagen immer, jetzt drücken wir euch die Daumen. Bitte, bitte gewinnt jetzt den Titel und nicht die Argentinier. Aber wir drücken euch auch die Daumen, dass ihr diesen Titel gewinnt, den unsere Mannschaft nun leider nicht mehr holen kann.
Heute wurde bekannt, dass der Beißer der WM ein neues Zuhause bekommt. Uruguays Topspieler Suarez wechselt für 75 Millionen Euro zum FC Barcelona. Gab es da Reaktionen?
Also hier direkt jetzt aus dem Umfeld der deutschen Mannschaft nicht. Natürlich bringt so eine Summe dann auch immer Kopfschütteln mit sich, wie Fußballspieler überhaupt für diese Summen den Verein wechseln können. Es war ja sogar die Rede davon, dass es 94 Millionen Euro sein sollen, habe ich irgendwo gelesen. Mhm. Grundsätzlich ist es auch so, dass jetzt auch Barcelona versucht natürlich, die Sperre zu reduzieren. Er könne ja erst im November wieder auch für seinen Verein spielen, nachdem er ja hier nach seiner Beißattacke für 4 Monate aus dem Fußballgeschäft gezogen wurde. Aber jetzt grundsätzlich Reaktionen sind schwer einzufangen, zumindest im Umfeld der deutschen Mannschaft, weil die haben jetzt echt anderes zu überlegen, als dass Suarez nach Barcelona gewechselt ist und haben sich auf ihre eigenen Sachen zu konzentrieren.
Danke, Martina Knief. Soweit der Sport im Echo des Tages. Und damit endet die Sendung für heute. Einen schönen Abend noch wünscht Ihnen Anna Osius.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.